SRF 1 Buchzeichen.
Sonntagnachmittag hier bei uns nach der 2 Zeit für die Literatursendung Buchzeichen. Und da servieren wir Ihnen jetzt gerade schon einmal einen kleinen Appetizer, was in der nächsten Stunde alles erwartet.
Das ist hier ein hübsches Fleckchen Erde, diese Insel. Ein hübsches Fleckchen für einen Jungen, um an Land zu gehen. Fast hätte ich mein Holzbein vergessen, wahrhaftig.
Das arme Ding, es tut mir leid um sie. Aber sie passt einfach nicht zu ihm. Ich weiß, es ist gemein von mir, so etwas zu sagen. Aber sie ist verwöhnt und es wäre mir lieber, sie würde sterben, als dass er sie heiratet.
Mein Vater sitzt da und liest, ein Bein um das andere geschlungen und zwirbelt an einer Haarsträhne herum. Geh und zupf den Krümel aus seinem Bart, flüstert sie mir zu und ich trotte los.
Nach dem Appetizer schauen wir das Menü genauer an mit der SRF-Literaturredaktorin Susanne Schurzenegger. Wir haben drei Hörbücher, die wir Ihnen vorstellen. Klassiker zum Hören von zwei englischen Schriftstellern und von einer englischen Schriftstellerin.
Also zuerst einmal haben wir «Die Schatzinsel» von Robert Louis Stevenson von 1883. Der Abenteuerroman über Piraten und den Schatz auf der einsamen Insel neu übersetzt und produziert.
Ja, und dann auch noch ein Klassiker als Hörspiel «Söhne und Liebhaber» von D.H. Lawrence.
1913 ist das Buch rausgekommen, vor 100 Jahren. Und damals war es ein Skandalroman. Es geht um eine Mutter, die ihre Söhne nicht loslässt.
Und das dritte Hörbuch «Skizze der Vergangenheit» von der Virginia Woolf. Susanne Schurzenegger, ich glaube, das ist eins, das Ihnen ganz besonders gefällt.
Ja, wirklich, das ist wunderbar. Das hat mich total reingezogen. Die Virginia Woolf erinnert sich da in diesen autobiografischen Notizen von 1939. Dort hat sie sich geschrieben an Episoden in ihrer Kindheit und an ihr viktorianisches Elternhaus um 1890 herum.
Wenn uns das einmal nicht spannend macht. Eine Stunde zum Geniessen mit Geschichten zum Hören, hier in der Literatursendung Buchzeichen. Ich bin Ricarda Trepp. Grüezi miteinander. Marvin Gaye da bei uns auf SRF 1 und Literatur für das Ohr haben wir in der Sendung Buchzeichen. Wir fangen da mit dem Abenteuerklassiker «Die Schatzinsel» von Robert Louis Stevenson.
Kapitel 1 Der alte Seebär im Admiral Benbow.
Die Schatzinsel aus dem Jahr 1883. Wieder neu rausgekommen, neu übersetzt vom Andreas Nohl und als Hörbuch gelesen vom Harry Rowold. Ein Roman, den wahrscheinlich die meisten Männer als Buben gelesen haben, aber auch viele Erwachsene haben immer noch Freude daran. Zum Beispiel der Harry Rowold, der doch schon 68 ist.
Ich persönlich bin alt, aber noch lange nicht erwachsen. Und wer sich als kleiner Junge für Piraten interessiert hat, warum soll der sich nicht als weiser alter Mann auch für Piraten interessieren? Ganze Parteien nennen sich Piraten bei ihrer Neugründung. Diese Sehnsucht hat doch jeder, sich aufzulehnen und das in möglichst geregelten Bahnen.
Es geht um Piraten und um einen Schatz auf einer einsamen Insel. Literaturredaktorin Susanne Schurzenegger, für all die, die das Buch noch nie gelesen haben, vielleicht mal eine ganz kurze Zusammenfassung noch.
Also der Jim Hawkins erzählt die Geschichte, wie er als Bube Karten von einer Insel findet, wo Seeräuber einen Schatz drauf vergraben haben. Und wie dann eine zusammengewürfelte Truppe von Seeleuten sich mit dem Schiff, der Hispaniola, auf den Weg in die Südsee macht. Und dann kommt aus, dass sich auch böse Piraten in die Crew hineingeschmuggelt haben. Auf der Insel gibt es eine wilde und abenteuerliche Jagd nach dem Schatz. Also viel Action und gruselige Geschichten über gefürchtige Seebären, die viel Raum trinken.
So wie man das eben halt kennt und gern hat, die Schatzinsel ist wahrscheinlich die berühmteste Abenteuergeschichte in der Weltliteratur, die ja auch schon x-mal verfilmt worden ist und offensichtlich verkauft sich die Geschichte immer noch gut. Jetzt ist auch wieder ein Buch rausgekommen und ein Hörbuch rausgekommen mit einer Neuübersetzung. Sturzenegger, was ist anders bei dieser Übersetzung?
Das Verrückte ist ja, es gibt schon 13 Übersetzungen von der Schatzinsel ins Deutsche. Und jetzt hat sich also auch noch der Andreas Nohl an den Stoff von 1883 angemacht. Am Telefon hat er mir gesagt, warum es nochmal eine neue Übersetzung gebraucht hat.
Das ist eine Entscheidung, die wir uns natürlich nicht leicht gemacht haben. Ich habe mir die meisten dieser Übersetzungen angeschaut und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die bisherigen Übersetzer ein wenig zu viel Freiheiten herausgenommen haben dem Buch gegenüber. Das liegt teilweise an der Haltung, die die Übersetzer früher, sagen wir in den 20er, 30er, 40er, sogar 50er Jahren den Originalen gegenüber haben. Es liegt eben teilweise oder vielleicht vor allem daran, dass das Buch als ein Jugendbuch missverstanden wird. Es ist ein Buch, das zwar von Jugendlichen gelesen werden soll und kann, es ist aber auf gar keinen Fall ein Jugendbuch, das etwa dem Genre des Jugendbuchs angehört. Und so kommt es dann, dass Übersetzer vielfach teilweise selber da verfabuliert haben oder einen Kunstslang erfunden haben. Ich habe im Gegensatz dazu eben versucht, das Buch als als große Weltliteratur ernst zu nehmen und als solche zu übersetzen.
Der Andreas Noll ist also wieder näher als Original an. Seine Übersetzung, sagt er, richtet sich weniger an Kinder, wobei er gleichzeitig darauf geachtet hat, dass es eine Sprache ist, die man heute gut versteht. Mitgeholfen hat übrigens auch ein Kapitän, der das ganze Manuskript durchgelesen und geschaut hat, dass auch alle Fachbegriffe aus der Schifffahrt stimmen.
Der Robert Louis Stevenson hat die Schatzinsel vor 130 Jahren geschrieben. Jetzt ist wieder ein neues Buch draussen und ein Hörbuch gelesen vom Harry Rowold, Susan Schurzenegger.
Ja, wir hören jetzt dann gerade, wie das tönt. Der Rowold hat natürlich die Idealstimme für so einen Piratenroman und man merkt, dass er sich da so richtig austobt. Für mich fast ein bisschen zu fest, aber das ist ja Geschmackssache.
Hören wir doch mal in den Anfang rein. Ein alter Seebär kommt ins Gasthaus, wo die Eltern von Jim Hawkins führen.
Es kommt mir vor, als sei es erst gestern gewesen, dass er, gefolgt von einem Handkarren mit seiner Seekiste, an die Tür des Gasthauses gestapft kam. Ein gewaltiger Hühne, braun gebrannt wie eine Haselnuss. Der geteerte Zopf hing ihm hinten über die speckige blaue Jacke, seine Hände waren rissig und vernarbt, die Fingernägel schwarz gerändert und abgebrochen. Und der Säbelschmiss auf seiner Wange schimmerte in einem schmutzig-bläulichen Weiß. Ich erinnere mich noch genau, wie er seinen Blick über die Bucht wandern ließ, vor sich hin pfiff und dann lauthals das alte Matrosenlied anstimmte, das er später noch oft singen sollte. 15 Mann auf des Totenmanns Kiste, johoho, und die Buddel voll rum. Mit seiner krächzenden alten Stimme, die klang, als sei sie an den Ankerspilz geübt und verschlissen worden. Dann klopfte er mit einem kurzen Stock, ähnlich einer Handspake, gegen die Tür, bis mein Vater erschien, und bestellte barsch ein Glas Rum. Als es ihm gebracht worden war, trank er bedächtig, wie ein Kenner dem Aroma nachschmeckend, und musterte immerfort die Umgebung, die Klippen und unser Gasthausschild. »Nette Bucht hier«, sagte er nach einer Weile, »und eine hübsch gelegene Pinte. Viele Gäste, Kamerad?« Mein Vater verneinte, nur sehr wenige Gäste, bedauerlicherweise.
Der Harry Rowold liest das Hörbuch «Die Schatzinsel» vom Robert Louis Stevenson. Die Neuübersetzung, die ist vom Andreas Noll. Wir haben Ihnen bereit Klassiker für die Ohren an dem Nachmittag in der Literatursendung «Buchzeichen» und kommen jetzt zum D.H. Lawrence und seinem Roman «Söhne und Liebhaber». Das Werk ist jetzt in einer Hörspielfassung rausgekommen und vorher habe ich schon gesagt, beim Erscheinen vor 100 Jahren ist es ein Skandal gewesen. Warum, Susan Sturzenegger?
Also der Skandal ist, dass der Lawrence relativ freizügig über die Liebe schreibt. Dortmal ist das furchtbar obszön gewesen. Heute total harmlos und schon fast bieder, wie wir da jetzt gerade hören. Ein Flirt zwischen zwei jungen Leuten, dem Paul und der Miriam.
Warum bist du immer so traurig?
Bin ich nicht. Kein bisschen.
Aber selbst deine Freude ist wie eine Flamme, die aus der Traurigkeit aufschießt. Du bist nie froh.
Ich verstehe auch nicht, warum.
Weil du innerlich anders bist. Wie eine Kiefer und dann flammst du auf. Aber du bist nicht wie ein gewöhnlicher Baum mit unruhigen Blättern und hübschen.
Sie war ihm so nahe. Das war ein sonderbarer Reiz. Manchmal aber hasste er sie. Das ganze Leben von Miriams Körper lag in ihren Augen, die meist dunkel waren wie eine dunkle Kirche, die jedoch aufflammen konnten wie eine Feuersbrunst.
Ein zarter Flirt, ein grosser Skandal dazumal. Aber der eigentliche Skandal ist etwas anderes. Söhne und Liebhaber von D.H. Lawrence ist eine Tragödie. Die dominante Mutter bindet ihre Buben an sich, lässt sie nicht los und das wirkt noch bis über ihren Tod raus. Die Geschichte spielt Mitte 19. Jahrhundert in einem englischen Bergarbeitermilieu. Der Vater bringt die sechsköpfige Familie nur knapp durch, vor allem auch, weil er einen grossen Teil von seinem mickrigen Lohn versauft. Die Ehe von den Morells ist kaputt, der Mann und die Frau können nicht mehr normal miteinander reden.
Halt das Maul, Alte.
Nein, so nennst du mich nicht. Du bist der gemeinste Lügner, der je auf der Welt herumgelaufen ist.
Du bist die Lügnerin.
Ich würde dich erschlagen, du feige Bestie, wenn ich es könnte. Du verdreckst mir das Haus.
Mach, dass du rauskommst! Das Haus gehört mir. Ich bin es, der das Geld nach Haus bringt. Nicht du! Es ist mein Haus, nicht deins! Mach, dass du rauskommst.
Das würde ich auch. Wäre ich nicht schon längst gegangen, wenn die Kinder nicht wären? Meinst du etwa, ich würde deinetwegen bleiben?
Dann geh doch! Geh!
Nein.
Sie bleibt, konzentriert sich aber von dann an nur noch auf ihre Söhne.
Mein Lämpchen, mein Lämpchen.
Das Baby sah zu ihr auf. Es hatte blaue Augen wie sie. Sie hatte das Gefühl, als sei die Nabelschnur, die den gebrechlichen kleinen Körper mit dem ihren verbunden hatte, noch nicht zerschnitten. Eine Woge heißer Liebe zu dem Kleinen durchflutete sie. Sie drückte ihn an ihr Gesicht und ihre Brust. Sie liebte ihren Mann nicht mehr.
Schau doch nur.
Was zuerst noch eine ganz normale, innige Mutter-Sohn-Beziehung ist, wird später zum Problem und es kommt immer wieder zu Eifersuchtsszenen.
Sie muss ja ungeheuer fesselnd sein, dass du nicht von ihr loskommst und zu dieser Nachtzeit 8 Meilen weit laufen musst.
Ich unterhalte mich eben gern mit ihr.
Hast du denn sonst niemand, mit dem du reden kannst?
Wenn ich mit ihrem Bruder unterwegs wäre, würdest du nichts dagegen haben.
Ganz gleich, mit wem du unterwegs wärst. Ich würde immer sagen, dass du spät abends dich nicht herumtreiben sollst. Ach, außerdem ist es widerwärtig, wenn Burschen und Mädchen miteinander schäkern.
Wir schäkern nicht.
Was denn sonst?
Glaubst du etwa, wir schmusen? Wir unterhalten uns nur. Was regst du dich so auf? Bloß weil du sie nicht leiden kannst.
Ich habe nicht gesagt, dass ich sie nicht leiden kann. Aber ich halte nichts davon, dass Jugendliche so lang zusammenstecken. Und ich hätte bereits längst zu Bett gehen sollen.
Ach, kleine Frau, das sagst du doch nur, weil du böse auf mich bist.
Söhne und Liebhaber von D.H. Lawrence, das ist eine tragische Geschichte und übrigens auch stark autobiografisch. Der Lawrence ist auch der Sohn von einer Lehrerin und einem Bergmann. Und auch seine Mutter hat sich wegen ihrer unglücklichen Beziehung an ihre Buben geklammert.
Susanne Sturzenegger von der Literaturredaktion. Die Hessische Rundfunk hat das Hörspiel aufgenommen. Die Ausschnitte, die wir da gehört haben, die sind eh sehr eindrücklich, vor allem noch mit dieser Musik und der Leute. Boah. Wie beurteilen Sie die Produktion?
Ja, ich finde auch, es ist ganz sorgfältig gemacht. Mir gefällt, wie die Musik eingesetzt ist, wo die Stimmung auch unterstreicht und die Geräusche, die ganz dezent sind. Auch die Dialoge sind sehr einfühlsam gespielt und auch der Erzähler nimmt sich zurück. Für mich ist das Hörbuch wirklich eine Entdeckung und ein grosser Genuss gewesen zum Hören.
Wir haben geredet über Söhne und Liebhaber, ein Klassiker von 1913 vom englischen Schriftsteller D.H. Lawrence, geschrieben neu als Hörspiel auf CD. Wie lang ist es?
Ja, etwas über 4 Stunden.
Okay. 3 Hörbücher stellen wir Ihnen vor in dieser Stunde in der Literatursendung «Buchzeichen». Sind alles Klassiker oder mal fast? Susanne Sturzenegger von der SRF Literaturredaktion. Das letzte Hörbuch, das ist ja nicht ein Roman, das ist eine Autobiografie von der englischen Schriftstellerin Virginia Woolf.
Also sie sagt dem selber nicht Autobiografie, sondern Skizze der Vergangenheit. Virginia Woolf schreibt darin über eine Episode aus ihrer Kindheit und über ihres strengen viktorianischen Elternhaus in London. Sie erzählt von glücklichen Zeiten im Sommerhaus Cornwall, vom Zauber von dieser Kindheit, aber auch von Abgründen und Trauer, wie zum Beispiel über den Tod von ihrer Mutter, wo Virginia erst 13 war. Lesen tut das Hörbuch Sophie Reuss. Das ist eine österreichische Schauspielerin und die macht das so gut, dass man das Gefühl hat, Virginia Woolf erzähle selber aus ihrem Leben.
Adeline Virginia Stephen. Die zweite Tochter von Leslie und Julia Prinsep Stephen. Geboren am 25. Januar 1882. Nachfahren sehr vieler Menschen. Manche berühmt, andere unbekannt. Hineingeboren in eine große Verwandtschaft. Nicht als Tochter reicher, aber doch wohlhabender Eltern. Hineingeboren in eine sehr kommunikative, belesene, Briefe schreibende, Besuche abstattende, redegewandte Welt des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
Es gibt übrigens noch einen Originalton, wo man Virginia Woolf reden hört. Es sei scheint die einzige Aufnahme, die es noch gibt von ihrer Stimme. Eine Aufnahme von 1937, die sie für BBC gemacht hat. Das war eine Serie gewesen, damals, unter dem Titel «Mir fehlen die Worte». Und da philosophiert sie über die Worte. Und das hören wir doch
schnell. Words, English words, full of echoes, memories, associations. They've been out and about. On people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing them today. They're stored with other meanings, with other memories, and they have contracted so many famous marriages in the past.
Das ist eine Originalaufnahme von englischer Schriftstellerin Virginia Woolf aus dem Jahr 1937 im Radio. Und sie war damals 55. Und da merkt man auch, dass Sophie Reuss im Hörbuch den Ton von ihr eigentlich ziemlich genau trifft, Susanne Sturzenegger. Wie alt war Virginia Woolf, wo sie die Kindheitserinnerungen aufgeschrieben hat?
Sie war 57, zwei Jahre vor ihrem Tod, ihrem Suizid. Ihre Schwester hat gesagt, wenn sie jetzt nicht bald mit diesen Memoiren anfange, dann hätte sie dann alles vergessen. Virginia Woolf hat sich dann das zu Herzen genommen und sich 1939, mitten im Krieg, als Schreiber gemacht. Sie war schon eine berühmte Schriftstellerin und eine wichtige Figur im englischen Kulturleben. An ihre Romane hat sie immer höchste Ansprüche gehabt. Und das ist auch bei diesen Kindheitserinnerungen so. Mich hat das total fasziniert und auch von A bis Z reingezogen. Hören wir doch jetzt einmal noch, wie sie über ihre Mutter schreibt, wie das literarisch grossartig ist.
Meine erste Erinnerung ist die an ihren Schoß. Das Kratzen einiger Perlchen an ihrem Kleid, als ich die Wange dagegen presste, kommt zu mir zurück. Dann sehe ich sie in ihrem weißen Morgenmantel auf dem Balkon und die Passionsblume mit dem violetten Stern in ihren Blüten. Ihre Stimme klingt mir noch leise in den Ohren. Entschieden, schnell. Und vor allem die kleinen Abstufungen, mit denen ihr Lachen endete. Drei leiser werdende As. Ah, ah. Manchmal klingt mein eigenes Lachen so aus. Und ich sehe ihre Hände, wie die von Adrian, mit den sehr individuellen Fingern mit den kantigen Spitzen, jeder Finger mit einer Taille und einem breiter werdenden Nagel. Sie hatte drei Ringe, einen Diamantring, einen Smaragdring und einen Opalring. Außerdem höre ich das Klimpern ihrer Armbänder, aus gedrehtem Silber gemacht, ein Geschenk von Mr. Lowell, wenn sie im Haus umherging. Vor allem, wenn sie abends nach oben kam, um nachzusehen, ob wir schliefen, die Kerze in der Hand abschirmend. Das ist eine sehr deutliche Erinnerung, denn wie alle Kinder lag ich manchmal wach und sehnte mich danach, dass sie käme. Dann sagte sie, ich solle an all die schönen Dinge denken, die ich mir nur vorstellen könne. Regenbögen und Glocken. Aber von diesen winzigen einzelnen Details abgesehen, wie wurde mir zum ersten Mal bewusst, was immer da war, ihre erstaunliche Schönheit? Vielleicht wurde sie mir nie bewusst. Ich glaube, ich akzeptierte ihre Schönheit als die natürliche Eigenschaft, die eine Mutter, sie schien typisch, universal und doch besonders unsere eigene, dadurch hatte, dass sie unsere Mutter war. Sie war Teil ihrer Berufung.
Der Virginia Woolf, ihre Mutter, sei schön gewesen, hat sie gesagt. Schnell, direkt auch, praktisch, amüsant, aber auch immer wieder schroff. Sie ist dann eben sehr früh gestorben und das ist auch ein grosser Schlag für die 13-jährige Virginia. Auch über den Vater schreibt sie, er hätte eigentlich vom Alter her können ihr Grossvater sein. Es war auch ein bisschen eine Hassliebe zwischen Tochter und Vater. Sie hat es einerseits genossen, wenn er sie gelobt hat, aber dann war er auch immer sehr unbeherrscht gewesen und seine Wutanfälle waren legendär gewesen.
Schon als Kind, erzählte mir Tante Annie, steigerte er sich in so heftige Wutanfälle hinein. Ich habe vergessen, wie sie den Satz beendete, aber ich glaube, es hatte etwas mit dem Zerschmeißen eines Blumentopfs in einem Gewächshaus zu tun. Und niemand konnte ihn zur Vernunft bringen, sagte sie. Dieses Temperament, das er nicht kontrollieren konnte und das mit seiner Verehrung der Vernunft, seines Hasses auf Überschwänglichkeit, auf Übertreibung, auf alle Superlative nicht zusammenzupassen scheint. Es war wohl auf die Tatsache zurückzuführen, dass er als Kind verzogen wurde, wegen seiner nervösen Zartheit. Und diese Zartheit entschuldigte seine extreme Reizbarkeit. Aber es war vermutlich auch die Konvention, von den großen Männern der Zeit unterstützt, Carlyle, Tennyson, dass geniale Männer von Natur aus unbeherrscht waren. Und als mein Vater ein junger Mann war, standen Genies in voller Blüte. Ein Genie zu sein bedeutete, ein Mann zu sein, der Anfälle positiver Inspiration hatte. Ja, aber, sagte mein Vater, wie ich mich erinnere, über Stevenson, er war ein Genie. Jene, die im viktorianischen Sinn Genies waren, waren wie die Propheten, anders, eine andere Rasse. Sie kleideten sich anders, trugen lange Haare, große schwarze Schlapphüte, Capes und Umhänge. Es war unweigerlich nicht leicht, mit ihnen zu leben. Aber ich glaube, mein Vater kam nie auf die Idee, dass es etwas Schlechtes sein könnte, jemand zu sein, mit dem nicht leicht zu leben war.
Da kann man auch immer wieder ein bisschen schmunzeln. Das strenge viktorianische Elternhaus hat sie geprägt, aber auch die schöne Sommer zu Cornwall im Haus am Meer. Nichts hat Virginia Woolf als Kind mehr geliebt und auf nichts hat sie sich mehr gefreut.
Am ersten Abend zu hören, wie die Wellen sich hinter dem gelben Rouleau brachen. Im Sand zu buddeln. Mit einem Fischerboot hinauszufahren. Über die Felsen zu klettern und zu sehen, wie die roten und gelben Seeanemonen ihre Antennen erblühen ließen. Oder wie gelbe Geleeklümpchen an den Felsen klebten. Einen kleinen Fisch zu finden, der in einem Tümpel mit dem Schwanz schlug. Porzellanschnecken zu sammeln. Im Esszimmer den Blick von der Grammatik zu heben und zu sehen, wie sich das Licht über der Bucht veränderte. Jeden Tag eine große Schüssel mit Cornish Cream, von einer gelben Haut überzogener Sahne zu haben und reichlich braunen Zucker für die Brombeeren. Alles zusammen machte den Sommer in St. Ives zum besten nur vorstellbaren Anfang des Lebens.
Das ist nochmal ein Ausschnitt aus dem Hörbuch «Skizze der Vergangenheit» von der Virginia Woolf, einmalig gelesen von der Sophie Reuss, der österreichischen Schauspielerin. Klassiker für ihre Ohren haben wir in der letzten Stunde in der Literatursendung «Buchzeichen». Susanne Sturzenegger von Literaturredaktion, mit welchen drei Hörbüchern nochmal?
«Die Schatzinsel» von Robert Louis Stevenson, «Söhne und Liebhaber» von D.H. Lawrence und «Skizze der Vergangenheit» von Virginia Woolf.
Werfen wir noch einen Blick voraus auf das Buchzeichen vom nächsten Sonntag. Das steht dann ganz im Zeichen vom Schweizer Buchpreis. Der kommt dann gerade am Nachmittag aus. Wer ihn gewinnt, wir haben dann den Gewinner zum Interview und stellen auch gerade sein Buch vor. Der Abschluss für heute macht der Harry Rowold, der Schauspieler, der das Hörbuch «Die Schatzinsel» gelesen hat, am Anfang dieser Stunde. Er hat mit dem Kollegen von Literaturredaktion, Michael Lusier, einmal über Hörbücher geredet.
Ein junger Mensch von Stadtradio Nürnberg, 90,2, hat mal zu mir gesagt, nennen Sie mir bitte einen einzigen guten Grund für Hörbücher. Und ich habe gesagt, wenn man mit dem Auto im Stau sitzt, braucht man nicht dumpf aus dem Fenster zu glotzen und Stadtradio Nürnberg, 2 zu hören. Und da hat er gesagt, vielen Dank, das schneide ich raus. Ich frage mich bis heute, was er da überhaupt gesendet hat. Außerdem, die meisten Hörbücher kranken daran, dass sie von Schauspielern gelesen werden.
Wieso? Können Schauspieler nicht lesen?
Nein, die brauchen einen Regisseur, der ihnen sagt, was sie zu tun haben, sonst stehen sie auf dem Schlauch.
Sie machen es alleine?
Ja, natürlich. Außerdem, selbst wenn nicht, ich bin leider weitgehend regieresistent. Ich meine, nichts gegen Schauspieler. Die haben wirklich eine Spezialbegabung. Sie müssen ziemlich komplizierte Befehle befolgen können, deren Sinn sie nicht einsehen. Ich könnte das nicht. Ich mache ja auch kaum etwas, was ich nicht selbst geschrieben oder übersetzt habe, weil ich keine Lust habe, der mal einst als Gestalter von Candlelight Dinners zu enden, unter dem Motto Heiteres und Besinnliches von Morgenstern bis Kästner.